Okay. Guten Morgen, ihr wunderbaren Menschen. Habt ihr euch heute schon bekehrt? Ich meine die Frage ganz ernst. Hast du dich heute schon bekehrt? Die meisten von euch, die so ordentlich christlich sozialisiert wurden, die haben gelernt, dass man sich einmal zu Jesus bekehrt. Viele wissen sogar noch genau das Datum und die Umstände, wann das war und wie und so. Und da haben sie Jesus ihr Leben gegeben und einmal dieses Lebensübergabegebet gesprochen und dann waren sie Christ, Jesus-Nachfolger. Fertig. Oder? Irgendein weiser Mensch hat gesagt, dass vor der Bekehrung die größte Schwierigkeit darin besteht, sich für Gott zu entscheiden, also ihm sein Herz zu geben. Ja? Vor der Bekehrung ist es so schwer, wirklich Gott zu vertrauen und ihm das Herz anzuvertrauen. Aber nach der Bekehrung ist die größte Schwierigkeit, das Herz bei Gott zu halten. Nach der Bekehrung ist die größte Schwierigkeit, das Herz bei Gott zu halten. Als Jesus seine Jünger berufen hat, hat er gesagt, folge mir nach. Und dann haben Petrus und Jakobus und Johannes und wie sie da alle hießen, alles stehen und liegen gelassen und sind ihm nachgefolgt. 3 Jahre sind sie mit ihm umhergezogen und sind ihm teilweise später sogar bis in den Tod gefolgt, sind auch hingerichtet worden für ihren Glauben. Sie hätten jederzeit wieder aussteigen können. Sie hätten sagen können, ach nee, Jesus, das wird mir jetzt hier langsam zu anstrengend. Immer in Gefahr, immer unterwegs. Andauernd müssen wir was lernen. Immer 1000 Leute um uns rum. Ich steig wieder aus. Und dann wären sie ihm eben nicht mehr gefolgt. Dann wären sie wieder Fischer gewesen und dann wäre das alles ein tolles Erlebnis gewesen und eine tolle Zeit. Aber jetzt kommt halt wieder was anderes. Wir wissen nicht, wie viele Leute das so getan haben, dass sie erst nachgefolgt sind und dann wieder ausgestiegen. Von den 12 haben immerhin 11 durchgehalten. Was ist mit uns? Wer von euch ist denn innerlich eigentlich längst aus der Nachfolge ausgestiegen? Wie viele von uns sind schon lange keine Jesus-Nachfolger mehr, sondern machen das, was sie inzwischen gelernt haben? Wir beten mit den richtigen Worten an den richtigen Stellen. Wir wissen, wie man sich im Gottesdienst benimmt, wie wir uns im Lobpreis verhalten. Wir wissen, was wir für die Gemeinde tun können und was wir erzählen. Wir lesen vielleicht sogar jeden Morgen eine Andacht. Und dann plätschert jeder Tag so mehr oder weniger vor sich hin und mit lebendiger Nachfolge von Jesus hat das vielleicht gar nicht mehr so viel zu tun. Um herauszufinden, ob das bei dir so ist, frag dich mal ganz ehrlich, was würde sich morgen an einem ganz normalen Montag oder an einem Mittwoch, egal, an einem ganz normalen Tag, was würde sich ändern, wenn du Jesus nicht kennen würdest? Wäre dein Montag wirklich so anders? Vielleicht schreibst du dir die Frage auf und guckst immer mal drauf, um dich dran zu erinnern. Ist mein tägliches Leben wirklich anders, weil ich Jesus kenne? Oder spielte in meinem Alltag keine besondere Rolle? Das sind provozierende Fragen, aber es ist ganz wichtig, genau diese Fragen sehr ehrlich zu beantworten. Und das tut ja jeder für sich. Und sie stammen übrigens von Christian Reschke, diese Fragen. Der sagt nämlich, Jesus nachzufolgen ist ein Prozess. Das ist ein Prozess, der ein Leben lang anhält. Es ist nicht einmal bekehrt und dann bin ich Christ und dann ist fertig. Nein. Immer weiter, jeden Tag neu, jeden Moment neu entscheide ich mich, will ich Jesus jetzt gerade nachfolgen oder mache ich jetzt gerade mal wieder lieber mein eigenes Ding? Das Herz bei Gott zu halten, das ist so schwer. Das Motto der Zeltstadt war deshalb in diesem Jahr zurück zum Ziel. Das klingt schon mal wegen der Alliteration gut. Ja, zurück zum Ziel. Klingt gut. Aber was heißt das denn? Zurück zum Start, zurück zum Ausgangspunkt, das ist einleuchtend. Aber zurück zum Ziel? Zurück bedeutet doch eigentlich, dass wir schon mal da waren. Wir können ja nur irgendwohin zurückkehren, wo wir schon einmal waren. Waren wir schon am Ziel? Und jetzt sind wir da vielleicht nicht mehr? Was oder wo ist das Ziel denn eigentlich genau? Darüber machen wir uns jetzt mit Hilfe der Zeltstadtpredigten ein paar Gedanken. Für die, die dort waren, ist das eine zusammenfassende Wiederholung. Die wird nicht schaden, denn Hand aufs Herz, wie viel erinnerst du noch von all den Predigten, die du gehört hast? Und für die, die nicht dabei waren, ist es so ein kleiner Einblick in das, was wir in der Woche in Thüringen gehört haben, sodass ihr mit hineingenommen seid in unsere Erlebnisse und Erkenntnisse. Ich beziehe mich hauptsächlich auf die Predigten von Astrid Eichler, Detlef Kauper und Simon van Frieden. Zurück zum Ziel. Das erfordert zunächst mal eine Standortbestimmung. Denn vielleicht muss ich ja gar nicht zurück. Vielleicht bin ich ja schon da, am Ziel. Oder immer noch am Ziel. Toni hat neulich im Hauptleiterkreis über das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus gesprochen. Das findet ihr in der Offenbarung im 2. Kapitel. Die Offenbarung ist ja das letzte Buch der Bibel und so ganz am Ende, da könnte es ja vielleicht mal ums Ziel gehen. Ich lese euch die Verse 1 bis 5 vor. Offenbarung 2, 1 bis 5. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Der, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den 7 goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut, und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Ich will heute nicht darauf eingehen, was das für uns als Gemeinde bedeutet, sondern heute will ich das auf die persönliche Ebene holen. Guck einfach, ob es für dich zutrifft. Es muss ja nicht auf dich zutreffen, aber vielleicht. Gott sieht dich, sieht dein Herz, sieht, wie du dich fühlst und sieht, was du tust und wie viel Mühe du dir gibst. Und er findet das alles cool, was du machst. Aber er hat einen Vorwurf. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Diesen Vorwurf können wir gut zur Standortbestimmung nehmen. Lieben wir Gott noch so wie am Anfang? Einige vielleicht. Einige lieben ihn vielleicht sogar noch mehr als am Anfang. Aber viele vielleicht auch nicht. Ist ja auch irgendwie normal. Wer von den Verheirateten liebt denn seinen Partner oder seine Partnerin noch genau so wie am Anfang? Mit demselben Bauchkribbeln, mit derselben Ungeduld. Wann sehe ich den anderen endlich wieder? Und wann können wir endlich wieder viel Zeit miteinander verbringen? Dass die Leidenschaft nachlässt, das ist doch normal. In jeder Beziehung. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Um die Liebe geht es Gott. Diese Liebe, die der Urzustand ist. Und diesen Urzustand haben wir irgendwann verlassen. Vers 5 sagt: Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Wie war es denn damals im Urzustand, im Paradies? Wie war es da? Im 1. Mose lesen wir: Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie Und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Dann lasse ich ein bisschen was aus. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Als Gott den Menschen schuf, da hat er sich einen Herzenswunsch erfüllt. Er hatte vorher schon alles andere erschaffen, indem er ausgerufen hat: Tag und Nacht sollen entstehen, Himmel und Erde und Meer, Pflanzen, Sonne, Mond und Sterne, Fische, Vögel und andere Tiere. Und alles, was er erschaffen hatte, war eine Antwort auf sein Rufen. Und nun erschafft er sich die Menschen, die ihm ähnlich sein sollen, mit denen er reden kann, deren Freund er sein will. Er segnet sie und übergibt ihnen die Erde, die er für sie gemacht hat. Und er sagt, sie sollen darüber herrschen. Und dann steht in Vers 31, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Das ist der Ursprung, der Urzustand. Eine Welt, ein paradiesischer Garten, in dem die Menschen leben durften und wo Gott sie segnet. Und alles war sehr gut. Und Gott ist mit den Menschen, also direkt bei ihnen. Er begibt sich zu den Menschen herab, macht sich so klein, dass er mit ihnen auf einer Ebene ist und segnet sie. Im dritten Kapitel, im ersten Mose, als Adam und Eva schon von der Frucht gegessen hatten, von der verbotenen, da lesen wir: Und sie hörten die Stimme Gottes, der im Garten wandelte. Stellt euch das mal vor. Gott, der Allmächtige, der gerade das ganze Universum, die Planeten, diese Erde, alles geschaffen hatte, ja, der wandelte in dem Garten, in dem die Menschen wohnten. Er war mit ihnen auf einer Ebene. Dieser große Gott, und der ruft nach den Menschen. Bevor sie von der verbotenen Frucht gegessen hatten, da haben sie sich wahrscheinlich nett mit ihm unterhalten, haben ihm erzählt, wie sie die Tiere genannt haben und was sie so erlebt haben und wie sie so denken und was sie so fühlen. Und Gott hat ihnen zugehört und mit ihnen gesprochen und sie gesegnet. Das ist der Urzustand, der Startpunkt. So war alles sehr gut. Gott in enger Gemeinschaft mit den Menschen, mit ihnen auf einer Ebene, vertraut, freundschaftlich. Das war aber nicht nur der Startpunkt, das war auch das Ziel. Das Ziel Gottes war, dieses Universum zu erschaffen, unsere Erde mit allem drum und dran und Menschen zu haben, mit denen er sich unterhalten konnte, die ihm ähnlich waren. Nach der Schöpfung des Menschen kommt nur noch der siebte Tag, an dem Gott ruht. Alles war sehr gut. Ziel erreicht. Gott hat alles so gemacht, wie er es haben wollte. Ziel der Schöpfung war das Paradies, in dem Gott eine liebevolle Beziehung mit den Menschen pflegen konnte. Und die Menschen fürchteten sich nicht vor ihm, sondern sie erfreuten sich an ihrem Schöpfer und an dem schönen Garten, den Gott ihnen gegeben hatte. Und alles war sehr gut. Perfekter Friede der Menschen untereinander, mit Gott und mit der Welt. Aber das Ziel der Schöpfung ist auch der Startpunkt, der Beginn der ganzen Geschichte. Adam und Eva essen von der verbotenen Frucht und es kommt Unfriede auf. Sie verstecken sich vor Gott, weil sie sich fürchten. Sie schämen sich, weil sie nackt sind. Schuld und Scham, die gab es im Urzustand nicht, aber jetzt. Und das wird erst wieder aufgehoben, als Gott sich wieder ganz klein macht und als Baby auf diese Welt kommt. Jesus begibt sich in die Hände der Menschen, wird von ihnen hingerichtet, aber macht durch seinen Tod und die Auferstehung den Weg frei, dass wir wieder ohne Angst, ohne Schuld, ohne Scham vor Gott kommen können, weil Jesus uns alle unsere Vergehen abgenommen hat. Wir können wieder Frieden finden, weil wir wissen dürfen, dass Gott uns alles in Jesus vergeben hat. Zurück zur ersten Liebe, das heißt zurück zu dem Zustand, den die Menschen im Paradies hatten. Das heißt für uns auch, zurück zu dem Zustand, den wir hatten, als wir erkannt haben, dass Jesus am Kreuz alles vollbracht hat. Dass er dort am Ziel war, wo er sich für uns aufgeopfert hat. Und dass alles geschah durch Gottes Liebe. Also, Ausgangspunkt, Gottes Liebe erschafft die Welt, das Paradies. Ausgangspunkt, Gottes Gegenwart bei den Menschen. Ziel, Gottes Liebe zeigt sich in Gottes Gegenwart bei den Menschen, in der Liebesbeziehung. Durch Jesus können wir wieder zurück zum Ziel kommen. Und durch Jesus wird Gott sein Schöpfungsziel wieder erreichen. In der Offenbarung im 21. Kapitel lesen wir: Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden dann keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Wenn das so ist, dann sind wir wieder am Ziel. Lass uns aber nochmal zurück zu dem Sendschreiben kommen, an die Gemeinde in Ephesus. Was war das mit der ersten Liebe? Wie war das denn damals, als du erkannt hast, dass Jesus für dich gestorben ist und dass du deshalb eine wunderbare Liebesbeziehung zu Gott haben kannst? Wie ging es dir nach dieser ersten Bekehrung? Ich machte damals einen Newcomer-Kurs, also so einen Anfängerkurs in der Gemeinde, in der ich damals war, und ich fand alles total spannend. Alles war so neu und so aufregend. Und nach den Kursabenden hätte ich einfach die ganze Nacht noch weiterreden können und wollte einfach so viel wissen. Und netterweise hat Martin auch immer weit über die Zeit hinaus, die eigentlich festgesetzt war, noch mit uns zusammengesessen und hat 1000 Fragen beantwortet und die Bibel ausgelegt und von Gott erzählt. Und das war einfach eine tolle Zeit. Es war aufregend, es war spannend und es war schön. Und ich konnte gar nicht genug kriegen von Gott. Das ist es, was ich ein Stück weit verloren habe. Und wenn wir diesen Verlust begreifen, dann verstehen wir ein Stück weit den Vorwurf Gottes. Wir hätten uns von der ersten Liebe entfernt, von dem, wie es am Anfang war. Als Menschheit haben wir das Paradies nicht mehr. Als Christen haben wir vielleicht die erste Leidenschaft nach der Bekehrung verloren. Es fällt so schwer, das Herz bei Gott zu halten, weil wir in 1000 Alltagsdingen ersticken, weil wir viel für Gott arbeiten, aber vielleicht nicht so viel mit ihm und weil wir den Blick für Gottes Möglichkeiten verloren haben. Wir sind vielleicht Löffelianer geworden. Was sind Löffelianer? Das sind Menschen, die nur sehr wenig wollen und mit wenig zufrieden sind. Den Ausdruck hat Simon van Vreden geprägt. Er hat von einem Poetry Slam berichtet, das ist so eine Art Gedichtswettbewerb. Und da hat er von Laura erzählt, die mit 16 Jahren den zweiten Platz bei diesem Slam gemacht hat. Und sie hat bei ihrem Vortrag einen Satz gesagt und den hat er uns mitgebracht. Und der Satz war: Wenn wir aus dem Meer der Möglichkeiten nur mit Löffeln essen, dann schmecken wir das Salz auf unseren Lippen und haben das Reinspringen vergessen. Ich wiederhole das nochmal. Wenn wir aus dem Meer der Möglichkeiten nur mit Löffeln essen, dann schmecken wir das Salz auf unseren Lippen und haben das Reinspringen vergessen. Damals, bei unserer ersten Bekehrung, da sind wir gesprungen. Mutig oder ängstlich, aber wir sind gesprungen. Wir haben uns Gott anvertraut und haben seine Gegenwart erlebt. Wir haben Wunder gesehen, wie er Beziehungen heilt, wie er unsere verletzte Seele gepflegt hat, wie er unseren Körper wiederhergestellt hat. Wir haben Gott alles zugetraut, alles. Und jetzt? Jetzt passiert das auch noch ab und zu, aber vielleicht seltener. Und wie oft geben wir uns mit dem bisschen Salz auf den Lippen zufrieden? Wir wollten doch eigentlich mehr. Wir haben Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes, nach mehr, nach Veränderung. So oft schon hat Gott das Unmögliche möglich gemacht. So oft schon sind wir gesprungen und fanden es toll. Und dann haben wir uns doch wieder mit der kleinen Portion auf dem Löffel zufrieden gegeben und haben gedacht, dass das schon Gott ist. Ich lese euch jetzt noch ein Gleichnis vor, das bei Lukas im 5. Kapitel steht. Die meisten von euch kennen das. Und da geht es um die, die mit der Löffelportion zufrieden sind, die Löffelianer, und um die, die in das Meer von Gottes Möglichkeiten eintauchen, die Meereintaucher. Lukas 5. Eines Tages, als Jesus lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern Galiläas und aus Judäa und Jerusalem gekommen waren. Die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, sodass Heilungen geschehen konnten. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbahre. Sie versuchten, ihn in das Haus hineinzutragen, um ihn vor Jesus niederzulegen. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie keinen Weg fanden, den Kranken zu ihm zu bringen. Da stiegen sie auf das Dach des Hauses, deckten einige Ziegel ab und ließen den Gelähmten samt seiner Bahre mitten in den Raum hinunter, genau vor Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann: Mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Das erregte den Widerspruch der Schriftgelehrten und Pharisäer. Wer ist dieser Mensch, der solche Gotteslästerungen ausspricht? Fragten sie sich. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus wusste, was sie dachten. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen? Fragte er sie. Was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Sofort stand der Mann auf, nahm vor ihren Augen die Bahre, auf der er gelegen hatte, und ging, Gott lobend und preisend, nach Hause. Da gerieten alle außer sich vor Staunen und priesen Gott. Voller Ehrfurcht sagten sie: Heute haben wir unglaubliche Dinge erlebt. Unglaubliche Dinge haben sie erlebt. Und das wollen wir auch. Immer wieder, täglich, selber und bei anderen. Nicht nur sonntags in einer erfüllten Lobpreiszeit, sondern jeden Tag, immer. Wir wollen eintauchen in das Meer der Möglichkeiten Gottes. Glauben heißt, sich die Möglichkeiten Gottes vor Augen zu führen. Entschuldigung. Ich sag's nochmal. Glauben heißt, sich die Möglichkeiten Gottes vor Augen zu führen. Das, was wir nicht sehen können und was wir auch eigentlich für unglaublich halten, das wollen wir Gott zutrauen und von ihm erwarten. So wie die Männer, die sich nicht von den Menschenmassen abhalten ließen. Die gaben nicht auf, sondern sie wollten in Gottes Gegenwart sein. Dafür haben sie alles in Bewegung gesetzt, nicht aufgegeben und schließlich das Dach abgedeckt, damit ihr Freund, der Gelähmte, zu Jesus kommen konnte. Sie waren Meereintaucher, die fest mit Gottes Möglichkeiten rechneten und nicht damit zufrieden waren, ganz hinten anzustehen und vielleicht hier und da ein Wort von Jesus zu erhaschen oder nur zugetragen zu kriegen von den anderen. Was hat er gesagt? Nein, diese Männer wollten nicht nur ein bisschen Salz auf den Lippen, sondern sie wollten auch nicht Salz auf den Lippen ihres Freundes, sondern sie wollten das ganze Meer der Gegenwart Gottes. Und da sind sie eingetaucht, ganz nah dran an Jesus und haben das Dach abgedeckt. Die Pharisäer, das waren die Löffelianer. Die haben mit Gottes Möglichkeiten und mit seiner Gegenwart nicht gerechnet, obwohl sie doch die Schriftgelehrten waren. Die kannten die ganze Geschichte Gottes mit dem jüdischen Volk am allerbesten. Die hätten doch wissen müssen, wie Gott denkt, was er kann, wie er zu seinem Volk steht, wie gnädig er ist, wie sehr er die Menschen liebt. Sie waren die religiöse Autorität. Aber sie haben nur mit dem Löffel aus Gottes Meer an Möglichkeiten geschöpft. Und da passte es eben nicht rein, dass jemand Sünden vergibt. Religion ist immer etwas mit Löffeln, sagt Simon van Vreden und spricht mir damit echt aus der Seele. Religion ist immer kleingeistig, engstirnig, einengend. Christsein, das ist eigentlich keine Religion, sondern ein Sprung in das Meer der Gegenwart Gottes, Ein Leben mit Gott in Gott, Gott in uns. Wir wollen mit seinen Möglichkeiten rechnen. Wir wollen das Unglaubliche erwarten, weil Gott uns liebt und wir nur in der Gegenwart Gottes am Ziel sind. An dieses Ziel wollen wir zurück, in seine ständige Gegenwart. So wie damals, als wir frisch bekehrt waren. Das Ziel ist, immer wieder miteinander in das Meer der Möglichkeiten Gottes und in die Gegenwart Gottes einzutauchen und dies auch anderen zu ermöglichen. Lasst uns deshalb den Löffel abgeben. Lasst uns den Löffel abgeben und wieder den Sprung in das Meer der Möglichkeiten Gottes schaffen. Im Mittelalter bedeutete, den Löffel abzugeben, dass man starb. Viele Menschen hatten nur einen Löffel als Besteck damals. Der war wertvoll. Wer wusste, dass er bald sterben würde, gab seinen wertvollen Löffel weiter. Er gab ihn ab an den Nächsten. Wir müssen auch sterben, unser altes Leben lassen, wenn wir das neue Leben von Gott haben wollen. Wenn du das noch nie getan hast und denkst, dass es heute dran ist, dann warte nicht. Gib den Löffel ab, hier am Kreuz. Gib den Löffel ab, hier am Kreuz, an dem Ort, wo Jesus alles für dich vollbracht hat. Und dann werden gleich hier auf dieser Seite Menschen stehen, die bereit sind, mit dir zu beten. Wenn du noch nie dein Leben Jesus gegeben hast, gib den Löffel ab. Tauch ein in die Möglichkeiten, in das Meer von Gottes Gegenwart. Und wenn du dich heute mal wieder bekehren willst, wenn du umkehren willst und kein Löffelianer mehr sein willst, sondern zurück zum Ziel willst, dann gib den Löffel ab. Bringt eure Löffel hier vorn ans Kreuz, legt sie Jesus hin, betet allein oder mit anderen gemeinsam, damit wir nicht nur das Salz an den Lippen schmecken, sondern wieder eintauchen in die Gegenwart des lebendigen Gottes. Amen. Und ich ermutige euch, das jetzt zu tun. Es wirklich zu tun. Geht zum Kreuz, gebt den Löffel ab, wenn ihr das wollt. Ja, ihr müsst nicht. Aber ich ermutige euch, das zu tun. Es ist das erste Mal zu tun oder zum 100. Mal zu tun. Gebt den Löffel ab.